Wir lassen uns nochmal ein auf ein vorgespieltes Lied in einem Video. Es mag nicht jedermanns Geschmack sein, aber ich gehe davon aus, dass jeder entdecken wird, dass uns das gut in unser Thema einführt. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns dieses Lied schon mal im Radio gehört haben. Fettes Brot wird vielleicht nicht unbedingt die Lieblingsgruppe sein, die wir sonst so hören, aber dieses Lied, finde ich, bringt einen tiefen Schmerz hervorragend zum Ausdruck darüber, dass es in unserer Welt so viel Leid und Zerstörung gibt. Dinge, die einfach unserem Empfinden nach nicht sein dürften. Und es ist da die Rede von der Sonne, die beim Anblick des Leides in unserer Welt ungerührt bleibt. Ich kann nicht alle sehen, deswegen stelle ich mal eben was um. Und das wird als ein schadenfrohes Lächeln der Sonne gedeutet. Es scheint, als wären wir mit unserem Schmerz allein. Das kann einem ja wirklich so gehen, wenn der Schmerz kommt. Am Ende steht eine Aussage, die uns seit Menschengedenken bewegt. Und niemand, der mir sagen kann, wieso. Es kann sein, dass diese bohrende Frage das Unglück für den, der es erlebt, noch schlimmer macht, als es an sich schon ist. Wir Menschen wollen ja glücklich sein. Da bricht doch die Frage auf, warum in unserer Welt so viel Unglück geschieht. Unser Predigttext aus dem Buch der Klagelieder im Alten Testament nimmt genau diese Thematik auf. Zur Zeit des Propheten Jeremia wurde das Volk Israel von einem fremden Volk überfallen. Es gab ein fürchterliches Gemetzel und die heilige Stadt Gottes wurde dem Erdboden gleichgemacht, samt vieler Einwohner. Weil auch der Tempel zerstört war, hatte das Volk, das übrig geblieben ist, nun zusätzlich auch keinen Ort mehr, an dem es Gott begegnen konnte, weil das zu damaliger Zeit mit dem Tempel im Zusammenhang stand. Und da bricht genauso die Frage auf, wieso müssen wir das erleben? Die Frage wird zwar nicht im Einzelnen beantwortet, warum ein ganz bestimmter Mensch in seinem Leben ein ganz bestimmtes Leid erlebt. Aus meiner Sicht wird das in der Bibel nirgendwo beantwortet, auch im Buch der Klagelieder nicht. Der Titel ist allerdings ja schon interessant, Klagelieder. Es ist also von Klage die Rede. Aber wir erfahren Wesentliches über die Frage, warum das Leid überhaupt in der Welt ist und warum deshalb auch wir vom Leid betroffen sind. Inmitten der Texte im Buch der Klagelieder, die voll sind von Klagen über die schreckliche Lage, finden wir hoffnungsvolle Worte. Und genau diese Hoffnungsworte aus Kapitel 3 sind Grundlage der heutigen Predigt. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man hofft, und zwar schweigend, auf die Rettung des Herrn. Denn nicht für ewig verstößt der Herr, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Wir lassen diese Hoffnungsworte wirken unter dem Titel Licht im Dunkeln. Licht im Dunkeln. Die Gruppe Fettes Brot nimmt mit ihrem Lied die gehörige Wucht auf, die das Leid in unserem Leben, in unserer Welt, hier und da verbreitet und mit der es wütet. Das Schreckliche und Bedrohliche unserer Existenz, alles, woran man sich im Leben freuen kann, wird bedroht. In drei Abschnitten nähern wir uns der Dunkelheit des Themas und dem Licht, das unser Text darauf wirkt. Zunächst Glück und Unglück. Und nun müssen wir wieder einen Schwenk machen dahin, wen die Worte eigentlich zuerst erreichen, wenn wir gucken wollen, was sie uns zu sagen haben. Die Menschen im Volk Israel hatten wirtschaftlichen Erfolg erlebt. Es ging ihnen, was den Wohlstand angeht, gut. Und wir Menschen denken uns das ja so zurecht, was sich gut anfühlt, muss auch richtig sein. Mir scheint, dass unsere Zeit noch viel deutlicher in diesem Empfinden lebt. Wir erreichen unsere Ziele, also sind wir auf dem richtigen Weg. Wo sollte da die Frage sein? Hauptsache, wir sind glücklich. Man ist damals auch in den Gottesdienst gegangen. Hat vermutlich, ob jetzt jeder Einzelne mitgesungen hat oder nicht, aber hat vermutlich herzergreifende Loblieder für Gott gesungen. Man fühlte sich auch von Gott berührt. Die Predigten hörten sich toll an. War immer wieder klasse, was da verkündigt wurde. Aber schon längst hatte man aufgehört, danach zu fragen, wie Gott sich unser Leben gedacht hat und welchen Weg Gott wohl mit uns gehen will. Er durfte gerne dazu dienen, unser Glück zu vergrößern. Aber es wurde übersehen, dass das größte Glück des Menschen darin besteht, Gott ganz zu vertrauen und unser Leben seiner Liebe entsprechend nach seinen Worten zu gestalten. Es ist nämlich damals schon so gewesen, wie wir es heute auch empfinden, auf Gott zu hören, bringt nicht immer gute Gefühle mit sich. Und darauf waren die Leute reingefallen. Es hatte sich ja auch heute vielfach anzutreffende Meinung durchgesetzt, Gottes Gebote sind ja wichtig. Aber wenn ich den Eindruck habe, dass das bei mir gerade nicht geht, dann muss ich es anders machen. Gott will doch, dass wir glücklich sind. Für ihn ist es egal, wie wir leben. Mit dieser selbstgemachten Vorstellung von Gott geht man aber am echten Leben vorbei. Und damit auch am wahren Glück. Und die Priester und Propheten, vor uns gesagt, die Pastoren und Prediger, machten dabei richtig schön mit. Eigentlich sollten sie den Leuten Gottes Worte sagen, aber ich sage jetzt mal, man will ja auch nicht, dass die Leute einen doof finden. Das ist recht unangenehm. Und deshalb ist das immer viel leichter, das zu sagen, wovon ich ausgehe, dass die Menschen das hören wollen. Dann mögt ihr mich viel mehr. Kritik kommt nicht gut an. Deshalb wurde gepredigt, dass dem Volk schon nichts Schlimmes passieren werde. Gott ist ja angeblich niemandem böse. Da kann auch keiner Fliege was zuleide tun. Ich finde das immer wieder interessant. Bei Politikern regen wir uns auf, wenn sie vor der Wahl nur noch das sagen, was die Wähler hören wollen. Und sich nur noch danach richten, na, wie kriegen wir die meisten Stimmen. Aber, wie gesagt, auch ein Prediger finden alle besser, wenn er sagt, was ich sowieso hören will. Alles andere kann man auch leicht ausblenden. Weg damit. Was machen wir eigentlich, wenn uns jemand darauf anspricht, dass unsere Lebensgestaltung im Widerspruch dazu steht, wie Gott sich das gedacht hat? Was passiert dann eigentlich? Ich habe es immer wieder erlebt und man kennt es ja von sich selber. Der eigene Lebensstil ist immer zu rechtfertigen. Das geht immer. Man findet immer gute Gründe, warum es gerade nicht anders geht. Gottes Worte sind toll, außer sie widersprechen meinen Empfindungen. Dann eben nicht. Aber man muss ja auch nicht alles so genau nehmen. Deshalb konnten die Menschen damals die Wahrheit gar nicht mehr erkennen. Und rannten in ihr Verderben. Schnurstracks. Und niemand sagte ihnen das. Ganz offensichtlich. Außer einzelne Propheten. Und die wurden mundtot gemacht. Und nun kam das Verderben, nämlich in Gestalt des babylonischen Volkes, das Land und Leute dem Erdboden gleich machte. Und der Rest des Volkes saß nun in der Finsternis. Mit dem falschen Gottesbild gab es jetzt auch überhaupt keine Möglichkeit, das einzuordnen. Weil ja Gott so nicht sein konnte, also konnte er jetzt nur noch weg sein. Ja, das ist ja auch immer wieder eine Frage, wie deuten wir unser Leben, wenn wir uns gar nicht informieren darüber, wie Gott ist und wie das mit dem Leben ist und uns Menschen, dann verstehen wir eben auch nur Bahnhof. Es ist völlig richtig, dass Gott uns Menschen liebt und dass er das Beste für uns will. Nur, es ist wirklich gut für uns, wenn wir uns mal die Frage erlauben, was ist eigentlich das Beste? Und wenn ich mich beobachte und Menschen, mit denen ich zu tun habe, dann habe ich immer wieder den Eindruck, wir verstehen noch so wenig davon. Dass Gott viel Besseres für uns will, als wir uns ausdenken könnten. Es ist ihm viel zu wenig, als dass wir nur einfach glücklich sind. Ich gehe sogar davon aus, dass das für ihn ein Kinderspiel wäre, uns das so zu machen. Aber er geht die Wege, die wir uns nur selber aussuchen, nicht mit, weil er Besseres für uns hat. Wir Menschen interpretieren dann allzu schnell, dass Gottes Lebensregeln ja nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben und letztlich, dass er uns eigentlich gar nicht liebt. So fing, nachzulesen in 1. Mose 3, der ganze Salat an. Das ist der größte Irrtum der Menschheit. Gott will uns stattdessen von sich abgeben. Er will unser verdrehtes Herz in Ordnung bringen und uns mit seinem Blick zum Beispiel für andere Menschen führen. Das hat dann nicht immer mit Glücksgefühlen zu tun. Zum Beispiel, ich habe das vor einiger Zeit schon mal zitiert, es gibt ein Buch mit dem Titel Wer nicht leiden will, muss hassen. Wer nicht leiden will, muss hassen. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, wer liebt, geht immer das Risiko ein und kalkuliert es ein, dass er leiden wird. An diesem Menschen, den er liebt, mit diesem Menschen, den er liebt und für diesen Menschen, den er liebt. Oder wir ziehen unsere Liebe zurück, was oft genug oder sagen wir leider zu oft passiert. Gott kann ein paar Lieder davon singen, wie es ist, mit und für Menschen zu leiden. Die Botschaft des Textes ist, dass Gott uns im Unglück nicht allein lässt. Deshalb als zweites Glück im Unglück. Die Klagelieder, es lohnt sich, das mal durchzulesen, ist auch nicht so lang, sind nur ein paar Kapitel, die zeigen, Gott hat das Volk in diese schmerzliche Lage gebracht. Das ist eine verrückte Aussage und sie passt überhaupt nicht in unser postmodernes Verständnis von Gott. Da darf er nämlich sowas gar nicht. Tja. Nun ist Gott eben einfach so, wie er ist und nicht, wie wir uns das zurechtbasteln. Sie haben Gott verlassen und damit die Quelle des Lebens. Und deswegen geht das Leben den Bach runter und es geht flöten. Damit sie zu ihm zurückkehren und nicht in Ewigkeit von ihm getrennt sein müssen. Weil Gott uns liebt, hasst er alles, was uns kaputt macht. Und dieses Misstrauen gegen ihn, wie das, was die Bibel ja Sünde nennt, das zerfrisst uns. Und nun stellt er sich dagegen. Was für ein Glück. Was für ein Glück, dass Gott sich damit nicht zufrieden gibt. Und einer der Schritte ist, die er mit uns geht, er lässt uns die fatalen Folgen unserer Trennung von ihm spüren, damit wir umkehren. Das gibt es zu dem Lied, das wir vorhin gehört haben, zu sagen. Es gibt einen, der uns sagen kann, wieso das Leid in unserer Welt ist. Aus dem Buch der Klagelieder nur 3 Abschnitte mal kurz als Blitzlichter. Ich bin der Mann, der Elend sehen muss durch die Rute des Grimmes Gottes. Er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Er hat seine Hand gewendet gegen mich und erhebt sie gegen mich Tag für Tag. Und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er sich die Ohren zu vor meinem Gebet. Ach Herr, sieh doch, wie bange mir ist, dass mir es im Leibe davon wehtut. Mir dreht sich das Herz im Leibe um, weil ich so ungehorsam gewesen bin. Das ist herausfordernd. Das sind Worte, die Menschen aus eigener Erfahrung über Gott sagen. Die Botschaft, die in dem Buch steckt, ist die, obwohl dieser Mensch oder auch das Volk oder auch wir unsere Lage selbst verschuldet hat und Gott verdientermaßen gegen uns ist, wendet sich der Beter hier an Gott. Kann man in der Bibel immer wieder beobachten. Die haben keine andere Adresse, die Menschen der Bibel, als sich an Gott zu wenden, denn sie wissen, das ist die richtige Adresse. Er klagt Gott das Leid, das Gott ihm zugefügt hat. Er flieht sozusagen vor Gott zu Gott. Und dabei kommt ihm plötzlich in den Sinn, was er eigentlich schon lange mal in der Bibel gelesen hat. Das hat er im Gottesdienst auch gehört. Das hatte er in Liedern schon gesungen. Wahrscheinlich war es ihm langweilig geworden, weil er es schon so oft gehört hat. Deshalb dummerweise nicht mehr hingehört. Es ist ja so, ne? Was wir schon kennen, brauchen wir ja nicht. Wie sagte doch mein Dozent für Altes Testament? Der Verstand liebt die Abwechslung, das Herz liebt die Wiederholung. Plötzlich erinnert sich der Beter, was Gott uns in der Heiligen Schrift von sich sagt. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, darauf will ich hoffen. Die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mitten im Text fängt er jetzt an, mit Gott zu sprechen. Groß ist deine Treue. Plötzlich werden ihm die alten Worte lebendig. Gott ist treu, der gibt mich ja gar nicht auf, wie auch immer es mir jetzt gerade geht. Wir Menschen haben im Grundsatz, wie gesagt, nicht im Einzelnen, im Grundsatz selbst Schuld an unserer Lage. Gott hat uns ja gezeigt, dass wir ohne ihn ins Verderben rennen, aber wir sollen daran festhalten, dass er uns vergibt und dass er mit offenen Armen schon auf uns wartet und uns hineinschließt, sobald wir auch nur zucken, wieder zu ihm zu kommen. Aber er zwingt halt nicht. Wir haben Glück im Unglück. Gott kann uns zeigen, wenn etwas in unserem Leben mit einem Leid zu tun hat. Das kann er uns zeigen. Aber ansonsten kann man diese zugespitzte Aussage für jemanden persönlich nicht treffen. Aber dass unsere Welt so vergänglich und von Leid und Not geplagt ist, haben wir tatsächlich alle zu verantworten. Und das Buch der Klagelieder lädt uns ein, sich dazu zu stellen und das anzunehmen. Man kann das zum Beispiel auch entdecken, wenn man die Bibel mal von Anfang an liest. Gott ist nämlich nicht ohnmächtig, Gott ist allmächtig. Deswegen haben wir es immer in unserem Leben. Und es mag uns noch so schleierhaft vorkommen. Es hat Zeiten in meinem Leben gegeben, da wusste ich nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Immer in unserem Leben haben wir es mit Gott zu tun. Sein Erbarmen ist jeden Morgen neu. Das ist also kein langweiliger Dauerzustand, so ein Rauschen, in dem manches vielleicht untergeht und das irgendwann auch in den anderen Tönen des Lebens untergeht, sondern es ist jeden Morgen neu. Das ist was Frisches. Nicht keine abgestandene Brühe, die man lieber nicht mehr süffeln sollte, sondern etwas, was wir brauchen, das ist die Quelle des Lebens. Es ist auch keine Sache von, vielleicht ist Gott uns ja noch gnädig. Nein, das steht schon fest. Du brauchst nur kommen. Und dieses Staunen bricht in unserem Text auf, dass Gott auf jeden Fall für uns da ist, auch wenn wir uns das selber eingebrockt haben. Denn nicht für ewig verstößt der Herr, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, also die an ihm festhalten, auch wenn es schwerfällt, zu der Seele, die nach ihm fragt. Das hatte Gott in der Geschichte dieses Volkes schon oft bewiesen. Und deshalb krallt sich der Beter geradezu daran fest. Seine Lebensumstände wurden davon nicht sofort anders. Da war nicht irgendwie Schnips und plötzlich geht's dir besser. Hauptsache, du funktionierst richtig und dann mache ich auch alles schön. So ist es nicht in unserem Leben. Es wird auch nicht jeder von allem geheilt, der sich heute an Jesus wendet. Dabei hat Jesus Menschen geheilt und er kann das auch und er macht das auch heute. Und ich habe es auch schon erlebt. Gott löst auch nicht jedes Problem so, wie wir uns das vorstellen. Das kann er machen, aber er weiß auch am besten, wie das jetzt so laufen soll, damit er mit uns dahin kommt, wo er mit uns hin möchte. Und wer sich Gott anbefiehlt und ihn um Führung bittet, der kann deshalb auf jeden Fall mit jeder Lage schon anders umgehen. Weil er trotzdem wissen kann, Gott bekommt das hin. Da erlebt man das größte Glück mitten im Unglück. Gott zu haben, und das kommt in den Klageliedern so deutlich raus, in diesem ganzen Geklage da kommt das raus, Gott zu haben, ist wichtiger und besser als unversehrt und ohne Probleme durchs Leben zu schweben. Habt ihr schon mal so schwebende Leute erlebt? Abgehoben, sagen wir dann auch. Ja, das gibt's nämlich. Die keinen Bezug zur Wirklichkeit haben, jedenfalls nicht zu der anderer Menschen. Es mag ja sein, dass es einem mal völlig gut geht. Das wollen wir ihm auch gönnen. Aber oft besteht da kaum noch ein Zugang dazu, was im Leben wirklich wichtig ist. Gott zu vertrauen und sich in seiner Hand zu wissen, ist das größte Glück. Darum geht es als drittes, durchs Unglück ins Glück. Nun wird hier etwas gesagt, was im biblischen Sprachgebrauch völlig klar ist, uns aber nicht mehr auf Anhieb. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Das kommt aus der Verlosung des Landes damals. Als das Volk Israel von Gott das Land bekommen hat, hat jeder Stamm und jede Familie ihr Stück Land bekommen. Und das durfte auch ihnen nie wieder weggenommen werden. Das haben die auch immer wieder gekriegt, als wenn sie sich verschuldet haben. Deswegen war es so entscheidend, welches Los man kriegt. Und der Beter sagt, mit Gott habe ich das große Los gezogen, Leute. Das ist das Beste, was man kriegen konnte. Das ist das, was ich habe. Setz das doch mal in deine schwere Lage ein. In deine Gleichung, mir geht es nicht gut, mein Leben ist vorbei. Setz doch mal ein, wenn du Gott hast, hast du alles. Gott kann dir keiner nehmen. Nicht mal, wenn er dir genommen wird, so wie beim Beter. Dann flieht er noch zu Gott. Und er darf das und er soll das. Er ist immer noch und gerade jetzt für uns da. Und wir können ihm das alles entgegenschleudern, was uns belastet. Und erwarten, dass er auch hilft und dass er mit uns spricht und dass er uns den Weg zeigt. Und es ist noch mehr. Wir werden durch schwere Lagen geradezu dazu eingeladen, dass wir uns an Gott festkrallen. Und dann haben wir mehr, als wir gehabt haben, bevor es uns schlecht ging. Weil wir den Blick fürs Wesentliche bekommen haben. Wer sich an Gott festklammert, geht durchs Unglück ins Glück. Und so beobachte ich das, dass Menschen, die schon Schweres erlebt haben, oft ein tieferes Verständnis vom Leben haben. Gott nimmt uns ernst und er zieht uns Menschen auch zur Verantwortung, spätestens ja am Ende der Tage. Aber auch jetzt hat unser Verhalten auch Folgen. Ist ja etwas, was wir unseren Kindern gerne beibringen wollen. Ach, hoffentlich gelingt es. Aber deshalb ist es auch nötig, unserem eigenen Teil in den ganzen Konflikten und Schwierigkeiten unseres Lebens auch ins Auge zu gucken, unsere Schuld zu erkennen und Gott um Vergebung zu bitten. Erst dann geschieht ja Umkehr und das Treten auf den richtigen Weg. Und erst dann erkennen wir Gottes Liebe in der Tiefe. Nämlich vor allem darin, dass der Sohn Gottes in unsere Welt kam und unsere Schuld getragen hat. Man muss es als Prediger 25.000 Mal beschreiben und selber immer wieder Worte danach suchen und hoffentlich kommt's bei uns im Herzen so an, dass es uns bewegt. Das sind auch so Sachen, das haben wir so oft gehört. Aber hast du es schon aufgenommen, dass der Sohn Gottes sein Leben mit dir getauscht hat? Er kriegt deins, nämlich den Tod, auf den wir zugehen, der uns auch allen vor Augen steht, und er gibt dir seins, nämlich diese liebevolle Gemeinschaft mit dem Vater, als Tochter und als Sohn Gottes. Was wir uns selbst eingebrockt haben, das hat er uns ausgebrockt. Und wir erkennen nicht an unseren Lebensumständen, wie Gott über uns denkt. Weder im Guten noch im Schlechten. Sondern wir sehen seine Gedanken über uns, wenn wir daran denken, dass sein Sohn an diesem Kreuz auf einem Berg bei Jerusalem gestorben ist, an unserer Stelle. Deshalb gehört hierher auch der Satz aus dem Johannesevangelium mal in wörtlicher Übersetzung. Dieser berühmte Satz, Johannes 3, Vers 16, also, das bedeutet, auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn für sie hingab, damit jeder und jede, die und der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Art und Weise, wie Gott uns liebt. Der tiefste Ausdruck davon und der einzige, in dem es uns wirklich deutlich wird. Alles andere kann auch missverstanden werden. Und deshalb führt uns dieser Text dahin, Gott ernst zu nehmen und uns selbst ernst zu nehmen. Mitten im Unglück können wir das Glück entdecken, dass Gott vor Liebe für uns brennt. Wir sehen es an seinem Sohn. Es hat ihn ohne uns nicht im Himmel gehalten. Deshalb ist er gekommen und hat unsere Rechnung bezahlt. Und alles, was wir erleben, hat er im Griff. Und wir wissen spätestens seit seinem Tod für uns, dass er unbegreiflich gute Gedanken für uns hat. Nun dürfen wir sie in unserem Leben auch zum Zug kommen lassen, indem wir nehmen, wie es ist, uns an ihn wenden mit dem, was wir brauchen und uns wünschen und in allem am Vertrauen auf ihn festhalten. Deshalb können wir mitnehmen, was ich mir tatsächlich jeden Morgen mit einem Lied nach dem Aufstehen vorsinge. Die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Amen.